zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Hallo und herzlich willkommen bei Zur Frage der Union, dem Politik-Podcast zu den Europawahlen. Vom 6. bis zum 9. Juni finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Bis es soweit ist, bringt Profil jede Woche ein Gespräch mit Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Themen, die Europa bewegen. Mein Name ist Siobhan Gietz. Ich bin Redakteurin im Ressort Außenpolitik und ich spreche heute mit Walter Obwexer, Professor für Europarecht, Völkerrecht und internationale Beziehungen an der Uni Innsbruck. Herzlich willkommen, Herr Professor Obwexer. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Bitte gerne.
Wir werden heute die Wahlprogramme der österreichischen Kandidaten für die Europawahlen einem Faktencheck unterziehen. Die Frage ist, was ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos in Brüssel durchsetzen wollen und ob das überhaupt geht. Beginnen wir mit der Partei, die Umfragen zufolge die meisten Stimmen bekommen könnte, der FPÖ. Die Freiheitlichen haben lange den Austritt aus der EU gefordert. Die sind in den vergangenen Jahren aber von der Idee des Exit wieder abgekommen. Zuletzt waren wieder radikalere Töne zu hören. Der Spitzenkandidat der FPÖ für die EU-Wahlen, Harald Wilimski, hat Anfang April gesagt, wenn es einen roten Knopf gäbe, um Österreich aus dem, Zitat, EU-Irrsinn herauszuholen, er würde nicht zögern, ihn zu drücken. Wilimski ruderte dann aber wieder zurück und sagte, es gehe gar nicht um den Exit, sondern darum, die EU abzuspecken. Gut, also das war nach der Aussage für viele schwer zu glauben. Aber was den EU-Austritt betrifft, das wäre sowieso nicht so einfach, oder, Herr Professor Obwexer?
Nein, das ist nicht so einfach. Österreich müsste dafür zunächst einmal ein Verfassungsgesetz beschließen über den Austritt aus der Union. Das braucht eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat und im Bundesrat. Und dann wäre dieses Verfassungsgesetz einer Volksabstimmung zu unterwerfen, die wiederum positiv ausgehen müsste. Das heißt, die Mehrheit müsste sich für den Austritt aussprechen und das sehe ich derzeit nicht.
Dann schauen wir uns mal die anderen konkreten Forderungen der ÖVP an. Sie fordert in ihrem Wahlprogramm zum Beispiel kein Asyl für Nicht-Europäer in der EU. Das wäre allerdings ein Bruch mit der Menschenrechtskonvention, kurz EMRK. Und diese Konvention ist ja auch in der EU-Grundrechtecharta verankert. Also, Herr Professor Obwexer, ginge das überhaupt?
Nein, das geht grundsätzlich nicht, denn all jene Drittstaatsangehörigen, die auf der Suche nach Schutz die Europäische Union erreichen, haben ein Recht darauf, dass ihr Antrag auch geprüft wird, wie immer dann diese Prüfung ausgeht. Haben sie ein Recht auf Schutz, dann muss die Union sie behalten und ihnen den Schutz geben, beziehungsweise, das wäre die einzige Möglichkeit, sie könnte diese Menschen in sichere Drittstaaten bringen, aber unter der Voraussetzung, dass diese Drittstaaten auch erstens sicher sind und zweitens die Menschen auch wieder zurücknehmen. Und vor allem Letzteres wird ganz schwer. Daraus folgt, dieses Ziel lässt sich unter Einhaltung der Menschenrechte so nicht erreichen.
Aber es heißt ja auch immer wieder von Seiten der FPÖ, man kann Gesetze auch wieder ändern, man könnte das umschreiben.
Man kann Gesetze schon ändern. Allerdings, um die Europäische Menschenrechtskonvention zu ändern oder die mit der mehr oder minder übereinstimmenden EU-Grundrechtecharta, bräuchte es die Zustimmung entweder oder sowohl der 46 EMRK-Vertragsstaaten in der EMRK als in der EU für eine Änderung der EU-Grundrechtecharta aller 27 EU-Mitgliedstaaten. Und das ist aus meiner Sicht ausgeschlossen, zunächst einmal, dass es diese Übereinstimmung all dieser Staaten gibt und die erreichbar ist. Und zum Zweiten warne ich auch davor, den hohen Menschenrechtsstandard in Europa in dem Sinne anzugreifen, dass man jetzt beginnt, diesen Standard nach unten zu fahren, zu reduzieren, weil das wäre das Öffnen der Büchse der Pandora im Menschenrechtsschutz auch für all jene Menschen, die in den EMRK-Vertragsstaaten oder in der Europäischen Union leben.
Ja, weil Menschenrechte sind ja wie der Name schon sagt, für alle Menschen gültig. Eine weitere Forderung, die immer wieder kommt und die auch diesmal im EU-Wahlprogramm der FPÖ steht, ist jene, den Mitgliedstaaten Kompetenzen zurückzugeben. Da geht es darum, nationale Gesetze wieder vor EU-Recht zu stellen. Ist das denn möglich?
In diesem Programmpunkt stecken zwei Inhalte drin. Kompetenzen den Mitgliedstaaten zurückzugeben einerseits und nationale Gesetze vor EU-Gesetze zu stellen andererseits. Ich beginne mit dem ersten Punkt. Die Mitgliedstaaten haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte der Europäischen Union immer mehr Zuständigkeiten übertragen. Die reichen von der Landwirtschaft über den Umweltschutz bis hin zur justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der Europäischen Polizeibehörde. Nun wäre es rechtlich möglich, Kompetenzen wieder von der Union auf die Mitgliedstaaten rückzuverlagern, zum Beispiel in der Landwirtschaft oder in der Regionalpolitik. Das würde aber voraussetzen, dass alle 27 EU-Mitgliedstaaten diesem Schritt zustimmen und eine entsprechende Vertragsänderung vereinbaren würden. Das schließe ich aus, dass es gelingt, diese Übereinstimmung aller Mitgliedstaaten zu erreichen. Politisch, rechtlich wäre es möglich. Der zweite Punkt betrifft jenen, dass nationale Gesetze EU-Gesetzen vorgehen sollen. Da gibt es in der Europäischen Union einen ungeschriebenen Grundsatz, der lautet, EU-Recht steht über nationalem Recht, EU-Recht geht nationalem Recht vor. Und jetzt im Sinne des FPÖ-Wahlprogramms, EU-Gesetze gehen nationalen Gesetzen vor. Diesen allgemeinen Rechtsgrundsatz kann Österreich alleine niemals ändern. Auch da bräuchte es die Zustimmung aller anderen EU-Mitgliedstaaten in einer Vertragsänderung. Und auch das schließe ich aus.
Eine weitere Forderung, die immer wieder kommt, betrifft die Institutionen und die Finanzierung. Es steht im Wahlprogramm, dass EU-Parlament und EU-Kommission halbiert werden sollen und dass Österreich die EU-Nettobeiträge aussetzen soll.
Auch in diesem Programmpunkt sind mehrere Unterpunkte enthalten. Ich nehme jetzt oder behandle sie nacheinander. Das erste, Reduzierung des EU-Parlaments. Das EU-Parlament hat heute 705 Abgeordnete, dürfte 751 maximal haben. Weiters ist vorgesehen, dass kein Mitgliedstaat mehr als 96 haben darf und keiner weniger als 6. Und innerhalb dieser Grenzen kann der Europäische Rat einstimmig auf Vorschlag des Europäischen Parlaments und mit dessen Zustimmung die Anzahl der Abgeordneten festlegen. Bedeutet, rein rechtlich könnte der Europäische Rat, wenn es gelingt, Einstimmigkeit herbeizuführen und das Parlament zustimmt, die Anzahl der Abgeordneten von derzeit 705 oder in Zukunft ab 9. Juni werden 720 sein, auf die Hälfte reduzieren. Rechtlich wäre es möglich, politisch aus meiner Sicht nicht durchsetzbar. Was die Kommission anbelangt, da sieht der EU-Vertrag vor, dass die Kommission aus 2/3 Mitgliedern besteht, wie die EU-Mitgliedstaaten hat. Das wären derzeit 18. Es sei denn, der Europäische Rat beschließt einstimmig, mehr Mitglieder vorzusehen. Und das hat er getan und hat vorgesehen, die Kommission besteht aus gleich vielen Mitgliedern wie Mitgliedstaaten, also 27. Die Forderung der FPÖ, diese Zahl auf die Hälfte zu reduzieren, das heißt auf 14, ginge nur mit einer ordentlichen Vertragsänderung. Der Europäische Rat könnte nur auf 18 reduzieren derzeit, das wäre machbar, aber nicht auf 14, also Reduktion auf die Hälfte wäre nur mit einer Vertragsänderung möglich und eine Reduktion auf 2/3, dann müsste der Europäische Rat seinen Beschluss wieder aufheben, dann hätte die Kommission ab November nur noch 18 Mitglieder, aber das hat er bis jetzt nicht getan und daher ist davon auszugehen, dass es nach wie vor 27 sein werden. Und was die Finanzen anbelangt, die Nettobeiträge Österreichs, die auf 0 zu reduzieren, dafür bräuchte es eine Änderung des sogenannten Eigenmittelbeschlusses, der wiederum einstimmig gefasst werden muss und von den Parlamenten aller Mitgliedstaaten genehmigt. Und ich gehe nicht davon aus, dass es gelingen wird, in der EU einen Beschluss zu erreichen, einstimmig mit Zustimmung aller, dass es in Zukunft keine Nettozahler mehr gibt. Dann stellt sich die Frage, wer zahlt dann in die EU ein? Denn wenn alle Staaten mehr herausholen wollen an Geld, als sie einzahlen, dann ist die Frage, wo kommt der Rest des Geldes her? Also irgendein Staat oder mehrere müssen mehr einzahlen, wenn andere mehr herausholen wollen. Alles andere wäre ein Nullbudget, sozusagen die EU hätte überhaupt kein Geld, aber selbst das würde nicht gehen, weil ja die Institutionen bezahlt werden müssen. Und damit muss es schon Nettozahler geben, die für diese Kosten aufkommen.
Und man muss kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass das so nicht funktionieren wird. Schauen wir uns als nächstes die Forderungen der SPÖ an. Die Sozialdemokraten setzen auf klassische sozialdemokratische Themen. Sozialstaat ausbauen, Green Deal, sozial gestalten. Am Ende geht es um eine Sozialunion, also um die soziale Absicherung aller Bürgerinnen und Bürger in der EU. Das klingt gut. Aber inwiefern liegt das überhaupt in der Kompetenz der Europäischen Union?
Also im Bereich der Sozialpolitik haben die Mitgliedstaaten der Union nur ganz punktuelle Kompetenzen übertragen. Beispielsweise nicht die Zuständigkeit, einen EU-weiten Mindeststandard festzulegen an sozialer Unterstützung oder an Mindestlohn. Die Kompetenz hat die Union nicht. Um das Ziel, das die SPÖ verfolgen möchte, auch tatsächlich erreichen zu können, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Mitgliedstaaten übertragen der Union in einer ordentlichen Vertragsänderung die Kompetenz im Sozialbereich. Dann könnte die Union das regeln, sofern es dann gelänge, eine entsprechende Mehrheit im Parlament und im Rat zu erzielen. Oder aber die Mitgliedstaaten stimmen sich untereinander ab, dass sie alle einen Mindestlohn festlegen, eine mindestsoziale Unterstützung, aufeinander abgestimmt. Dann wird es halt jeder Mitgliedstaat für sich machen. Aber damit keiner im Wettbewerb in Nachteil gerät, machen es alle gleichzeitig und aufeinander abgestimmt. Aber bereits das würde sehr, sehr schwierig, weil ja die Lohnniveaus und damit auch die Niveaus sozialer Unterstützung in den Mitgliedstaaten ganz unterschiedlich sind. Das sind fast 50% Unterschied im Lohnniveau und in der sozialen Unterstützung, den Lebenshaltungskosten. Das heißt, da Mindeststandards festzuschreiben in einer Union mit unterschiedlichem Lohnniveau und Lebenshaltungskosten wäre ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen. Und die Union kann es derzeit eh nicht machen.
Vor allem nicht das Europäische Parlament, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Genau.
Für die diese Kandidaten ja kandidieren, für das die Kandidaten kandidieren. Vielleicht noch eine weitere Forderung der Sozialdemokraten. Die wollen Handelsabkommen so gestalten, dass sie nicht zulasten der ArbeitnehmerInnen, der Umwelt- und Sozialstandards und der Menschenrechte gehen. Konkret etwa soll im Handelsabkommen Mercosur, das ist das Handelsabkommen mit Südamerika, Klauseln geschaffen werden, die es gegebenenfalls erlauben, Standards auch einzuklagen. Wie sieht es mit dieser Forderung aus? Ist die umsetzbar?
Also der erste Teil der Forderung, ja. Die Union kann in Abkommen, die sie mit dritten Staaten oder auch internationalen Organisationen oder Staaten Verbindungen schließt, wie Mercosur oder Kanada, kann die Union solche Klauseln verhandeln. Setzt aber voraus, dass der Vertragspartner zustimmt, solche Klauseln aufzunehmen. Und die Union, das ist übrigens nicht neu, hat das schon getan. Menschenrechtsklauseln gibt es in fast allen diesen Abkommen. Es gibt auch Klauseln über Sozialstandards, über Umweltstandards inzwischen, gibt es in den neueren Abkommen ebenfalls. Das kann die Union verhandeln. Ebenso hat sie verhandelt bereits, auch das ist nicht neu, dass wenn es solche Klauseln gibt und eine Vertragspartei, meistens angenommen die andere, nicht die Union, Menschenrechte verletzt oder Umweltstandards unterschreitet, oder Arbeitsstandards unterschreitet, dass dann Bestimmungen im Abkommen ausgesetzt werden. Ja, also das heißt, das Abkommen gilt in dem Bereich vorläufig nicht mehr. Das ist verhandelbar. Ich schließe aber aus, dass es gelingen wird, Abkommen zu verhandeln, die vorsehen, wenn sich, keine Ahnung, die Mercosur-Staaten nicht an bestimmte Umweltstandards handeln, dann kann die Union vor ein internationales Gericht und das von den Mercosur-Staaten einschlagen. Ich nehme nicht an, dass die dem zustimmen und ich glaube auch nicht, dass die Union bereit wäre, einem solchen internationalen Gericht zuzustimmen, das dann verpflichtend solche Entscheidungen träfe. Deswegen hat sie auch jetzt diesen anderen Mechanismus gewählt, nämlich wenn Standards nicht eingehalten werden, dann kann die betroffene Vertragspartei, die dadurch einen Nachteil erleidet, jene Teile des Abkommens aussetzen, die davon betroffen sind. Das ist leichter zu verhandeln, leichter zu erreichen und reicht aus meiner Sicht auch, um solche Standards in einem gewissen Maße sicherzustellen.
Ja, und am Montag hat auch die ÖVP ihr Wahlprogramm für die EU-Wahlen präsentiert unter dem Motto Europa aber besser. Hat sie ein Programm präsentiert, das ein bisschen klingt wie ein Vorgeschmack auf die Nationalratswahlen. Da ist zum Beispiel die Rede davon, sichere Drittstaaten zu finden für Abschiebungen und Asylverfahren und geplant seien auch strengere Regeln für den Familiennachzug. Und das hätte ich jetzt gern mit Ihnen besprochen, Herr Professor Obwexer. Die ÖVP will das schon bei der Antragstellung, die ihre Familie nachholen wollen, beweisen müssen, dass sie finanziell auch für diese Familie sorgen können. Ist das überhaupt kompatibel mit Europarecht? Ist das überhaupt EU-Kompetenz? Was sagen Sie da dazu?
Ja, also die EU hat eine Familiennachzugsrichtlinie erlassen, die in Kraft ist und alle Mitgliedstaaten bindet. Und diese Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten im Falle eines Familiennachzugs auch verlangen können, dass die zusammenführende Person, also jene, die in Österreich sich legal aufhält, über eine Wohnung, ausreichende Existenzmittel und eine Krankenversicherung verfügt. Das dürfen die Mitgliedstaaten verlangen, ausgenommen minderjährige Schutzsuchende. Bei denen ist das nicht erlaubt. Und das bedeutet jetzt, Österreich kann den Familiennachzug nur noch minimal verschärfen, weil die Richtlinie hier sehr enge Grenzen vorsieht. Aber ein bisschen was wäre noch möglich. Und eben dort, wo die Richtlinie Grenzen vorsieht, da ist ein oder wäre der Familiennachzug nur insoweit noch verschärfbar, als die EU die Richtlinie ändern müsste. Ansonsten sind die Mitgliedstaaten an diese Vorgaben gebunden und auch Österreich kann da innerhalb dieses Spielraums nur noch relativ wenig machen. Vielmehr müsste dann es ein Programm auf europäischer Ebene sein, an dieser Familiennachzugsrichtlinie allenfalls etwas zu ändern.
Da könnte das Europäische Parlament schon eine Rolle spielen.
Ja, genau. Da würde es eine Rolle spielen. Einer solchen Änderung muss es zustimmen, sonst kann die nicht verabschiedet werden.
Das ist der eine Komplex, ist das Thema Asyl. Der zweite Komplex ist der Komplex Verbrennermotor. Das Wort kommt ganze viermal vor in dem Programm der ÖVP. Sie spricht sich gegen ein Ende des Verbrennungsmotors aus und will das, Zitat, Europas Autoindustrie zum Weltmarktführer bei Verbrennermotoren wird. Jetzt kurz zur Erklärung. Das Aus des Verbrenners ab 2035 ist an sich schon beschlossen worden. Deutschland hat sich da zwar im letzten Moment eine Ausnahme hineinreklamiert für sogenannte E-Fuels, also grüne Verbrenner. Aber also E-Fuels, das ist zum Beispiel dann Wasserstoff. Das wäre ein E-Fuel. Das sind nachhaltige Energiestoffe. So, und jetzt sagt die ÖVP, sie möchte gegen ein Ende des Verbrennermotors vorgehen. Aber das ist ja schon beschlossen, also ich kenne mich nicht aus. Kann man da jetzt noch was dran ändern? Ist das eine Forderung, die sozusagen möglich wäre?
Also ja, rechtlich ist das möglich. Und zwar, wie würde das funktionieren? Die EU hat eine Regelung erlassen, die vorsieht, und das ist ohnehin schon ein Kompromiss, dass ab 2035 nur noch neue Fahrzeuge zugelassen werden, deren Emission null an Schadstoffen ist, ja, also die keine NOx, NO2 und so weiter emittieren. Das bedeutet jetzt, schon diese Regelung ist kein Aus für den Verbrennermotor, weil ja Verbrennermotoren erlaubt sind, auch nach 2035 in Neufahrzeugen, wenn sie eben keine Schadstoffe emittieren, sprich E-Fuels verwenden und Wasserstoff und anderes. Ja. Nur, die müssen halt noch entwickelt werden, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass das geht. Wenn jetzt aber Verbrennermotoren noch erlaubt werden sollen ab 2035 in neuen Fahrzeugen, die Diesel oder Benzin verwenden oder eben Gas, ja, und damit emittieren, dann müsste diese Regelung der EU, die bereits beschlossen ist, wieder geändert werden. Und das kann sie natürlich, wenn es einen entsprechenden Vorschlag der Kommission gibt und Parlament und Rat sich auf eine Änderung einigen können. Ja, also auch da gilt, es ist nicht unmöglich, diesen Ausstieg aus Verbrennermotoren, wie er salopp formuliert wird, wieder rückgängig zu machen. Notwendig ist aber eine Änderung dieser EU-Regelung und dafür braucht es ein Zusammenwirken der drei genannten Organe, Kommission, Parlament und Rat.
Das heißt, es ist nicht möglich, dass das Europäische Parlament da die Initiative dafür setzt, weil sie hat, das Europäische Parlament hat, wie wir schon gesagt haben, vorher kein Initiativrecht.
Ja, das Europäische Parlament kann nicht von sich aus die Initiative ergreifen und einen Vorschlag zur Änderung dieses Rechtsaktes machen. Das Einzige, was es tun kann, ist die Kommission auffordern, einen Vorschlag zu unterbreiten. Und dann obliegt es der Kommission, ob sie dem nachkommt oder nicht.
Schauen wir uns jetzt noch ganz kurz NEOS und Grüne an. Die NEOS wollen nicht weniger als die Vereinigten Staaten von Europa. Gemeint ist etwa eine Stärkung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Da hakt es eben, wie gesagt, derzeit daran, dass es für wichtige Entscheidungen unter den Mitgliedstaaten Einstimmigkeit braucht. Und die wollen die NEOS für die Außenpolitik komplett abschaffen und durch eine qualifizierte Mehrheit ersetzen, so wie die EVP auch. Qualifizierte Mehrheit, kurz zur Erklärung, das bedeutet, dass dann nur noch 55% der Mitgliedstaaten, die mindestens 65% der Einwohner der EU repräsentieren, zustimmen müssten. Das haben wir schon besprochen, die Einstimmigkeit, dass das schwierig ist. Vielleicht könnten Sie kurz was sagen, Herr Professor Obwexer, zur Forderung der NEOS nach einer Europa-Armee aus Freiwilligen. Das ist ja sehr umstritten. Wie schaut das rechtlich aus?
Ich nehme an, dass die NEOS mit der Europa-Armee aus Freiwilligen eine Berufsarmee meinen, denn nur solche besteht, eine solche besteht aus Freiwilligen. Das würde bedeuten, dass die Europäische Union ein Berufsheer schafft. Rechtlich wäre das möglich, weil ja vorgesehen ist in den Verträgen, dass es eine gemeinsame europäische Verteidigung geben soll, schrittweise eine solche eingerichtet werden soll. Steht nicht drin, wie die aussieht. Aber eine EU-Armee, Berufsheer der Union, wäre eine solche gemeinsame Verteidigung. Und dafür braucht es einen einstimmigen Beschluss des Europäischen Rates, der in allen Mitgliedstaaten verfassungsrechtlich genehmigt werden muss. In Österreich wieder mit Verfassungsmehrheit im Nationalrat und im Bundesrat. Also möglich wäre der Schritt. Allerdings ist er nicht einfach zu erreichen. Aus einer ganzen Reihe von Gründen, aber der wichtigste ist, es braucht einen einstimmigen Beschluss des Europäischen Rates, der in Österreich und in anderen EU-Mitgliedstaaten auch eine parlamentarische Genehmigung erfordert und in Österreich eine Verfassungsmehrheit dafür notwendig wäre. Und in Österreich kommt dann noch die Frage dazu, was passiert dann mit der dauernden Neutralität Österreichs, wenn es diese EU-Berufsarmee gäbe, die dann für die EU Auslandseinsätze macht, und anderes mehr und Österreich an der Finanzierung dieser Armee beteiligt wäre.
Eine weitere Forderung von NEOS ist eine EU-Reform hin zu mehr Demokratie. Da soll ein Teil der Abgeordneten über länderübergreifende Liste gewählt werden und sie wollen, dass der Kommissionspräsident bzw. die Präsidentin direkt gewählt wird und das Europäische Parlament die Kommissarinnen wählt. Derzeit ist es ja so, dass nur die Europaabgeordneten direkt vom Volk gewählt werden. Der oder die Kommissionspräsidentin wird von den Mitgliedstaaten vorgeschlagen und per Mehrheit im EU-Parlament bestätigt. Auch die Kommissarinnen und Kommissare werden von den Mitgliedstaaten nominiert. Und das Parlament kann sie lediglich ablehnen. Lässt sich das so einfach ändern?
Nein, das lässt sich nicht einfach ändern. Für ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments und dann insbesondere für die Wahl bestimmter Abgeordneter auf gemeinsamen Listen müsste der sogenannte Direktwahlakt geändert werden. Und der erfordert wieder Einstimmigkeit und Ratifikation in allen Mitgliedstaaten, also rechtlich möglich. War auch schon einmal vorgeschlagen, 20 Abgeordnete über europäische Listen zu wählen von den 720. Aber das hat nicht auf Zustimmung aller Mitgliedstaaten gestoßen, daher rechtlich möglich, aber schwer zu erreichen. Die Wahl der Mitglieder der Kommission durch die Bürgerinnen und Bürger ginge rechtlich nur, wenn der EU-Vertrag geändert wird, und da haben wir schon besprochen, braucht es wieder die Zustimmung aller 27 EU-Mitgliedstaaten. Und ich sehe nicht, dass die bereit wären, neben dem Europäischen Parlament als Bürgerinnenvertretung auch noch die Kommission, die eine Art Exekutive ist mit legislativen Funktionen, die auch noch direkt wählen zu lassen. Diesen Konsens sehe ich bei weitem nicht, dass der erreichbar wäre.
Und wie sieht's aus mit dem Initiativrecht für das Europaparlament, das NEOS fordern? Weil derzeit ist es ja so, dass nur die EU-Kommission Vorschläge für neue Gesetze machen dürfen. Könnte man das einbringen?
Auch dafür müsste der EU-Vertrag geändert werden. Und da gilt wieder das Gleiche wie bei anderen Punkten. Das erfordert die Zustimmung aller 27 EU-Mitgliedstaaten. Das Europäische Parlament hat das übrigens schon formal vorgeschlagen, im Herbst letzten Jahres dieses Initiativrecht erhalten zu wollen. Aber auch da sehe ich kaum, dass es möglich sein wird, die 27 EU-Mitgliedstaaten davon zu überzeugen.
Kommen wir jetzt zu den Grünen. Die Grünen gehen mit der Klimaaktivistin Lena Schilling ins Rennen. Sie ist die einzige Frau unter Österreichs Spitzenkandidaten und übrigens auch die einzige Kandidatin unter 50 Jahren. Der nächstjüngste ist Andreas Schieder, SPÖ, Spitzenkandidat mit 55. Lena Schilling will den Ausstieg aus fossiler Energie, die Anpassung an den Klimawandel bei gleichzeitiger sozialer Gerechtigkeit und die Mobilitätswende. Konkret soll etwa in der EU jeder Kilometer Bahnfahrt zwischen den Hauptstädten nur noch maximal 10 Cent kosten. Das klingt schon nach einer guten Idee, aber ist die auch umsetzbar?
Also manches kann die EU umsetzen. Einiges davon hat sie übrigens schon umgesetzt, im sogenannten EU-Klimagesetz. Da sind bereits der weitgehende Ausstieg aus fossiler Energie drin, die Klimaziele des Pariser Klimaschutzübereinkommens schon vorgeschrieben, verbindlich bis 2050, das ist schon gemacht. Die EU hat aber keine Kompetenz, Bahntarife vorzuschreiben, verbindlich. Sie können es den Mitgliedstaaten empfehlen, ja, aber verbindlich vorschreiben, dass pro Bahnkilometer zwischen EU-Hauptstadt 1 und 2 oder 2 und 3 nur noch 1 Cent pro Kilometer zu zahlen ist. Die Kompetenz hat die EU nicht und damit kann das Europäische Parlament das auch nicht beschließen.
Und das neue Migrationsabkommen der EU lehnen die Grünen ab, weil damit, wie sie sagen, Menschenrechte verletzt werden. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht, denn dieser Asyl- und Migrationspakt, den das Parlament beschlossen hat und der Rat noch beschließen muss, der ist ja so ausgestaltet, dass die Verfahren, die dort vorgesehen sind, verkürzte Verfahren an den Außengrenzen und so weiter, Rückführung, immer nur erfolgen dürfen unter Einhaltung der geltenden Grundrechte der Charta und damit auch unter Einhaltung der geltenden Menschenrechte. Und aus meiner Sicht ist es schon weit hergeholt, schon von vornherein zu sagen, wenn diese Verfahren kommen, dann werden die Mitgliedstaaten ganz sicher Menschenrechte verletzen und Menschen in diesen Lagern menschenrechtswidrig unterbringen. Das würde ich den Mitgliedstaaten nicht unterstellen. Aber das Verfahren als solches ist menschenrechtskonform ausgestaltet. Das zeigt zum Beispiel auch die Tatsache, dass diese Schnellverfahren an der Grenze nicht auf unbegleitete Minderjährige Anwendung finden dürfen, weil die einen besonderen Schutz brauchen.
Also man sieht schon bei einem Faktencheck der unterschiedlichen Forderungen der verschiedenen österreichischen Parteien, dass vieles, was sie fordern und sich wünschen und versprechen, nicht möglich ist oder wirklich äußerst schwer umsetzbar. Sprechen wir noch kurz über ein aktuelles Gerichtsurteil, das wegweisend sein könnte. In der Schweiz hat eine Gruppe von Seniorinnen den Staat verklagt, weil er nicht ausreichend gegen den Klimawandel vorgeht. Sie forderten mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel. Vor kurzem kam das Urteil und es war das erste Mal, dass eine Klimaklage vor dem Europäischen Menschenrechtsgericht Erfolg hatte. Die Richter urteilten, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist. Herr Professor Obwexer, haben Sie mit diesem Urteil gerechnet und was bedeutet es für mögliche weitere Klimaklagen?
Also zum Großteil habe ich damit gerechnet, dass es so ausgeht. Und das Urteil bedeutet erstens, dass es in Zukunft in Europa ein Grundrecht auf Klimaschutz gibt, das Einzelpersonen einklagen können. Erste Konsequenz. Und die zweite, und mit der habe ich nicht gerechnet, ist, dass Klimaschutzorganisationen zum einen erleichterten Zugang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erhalten haben, nicht die Einzelpersonen, die Klimaschutzorganisationen, und sie auch erleichterten Zugang zu den Gerichten in den Staaten kriegen müssen. Daraus folgt unterm Strich, in Zukunft wird es für Klimaschutzorganisationen leichter möglich, Klimaklagen einzubringen. Und wenn ein Staat sich nicht an die Klimaziele Pariser Übereinkommen hält, dann auch die Möglichkeit, dass sie damit durchkommen.
Das heißt, es ist durchaus zukunftsweisend, dieses Urteil.
Das ist zukunftsweisend. Es wird nicht immer zum Erfolg führen, aber zumindest wird es einen gewissen Druck auf die Staaten erzeugen, mehr im Klimaschutz zu tun.
Kommen wir zum Schluss noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Sie als Europarechtler befassen sich auch viel mit der Rechtsstaatlichkeit in der EU. Die Demokratie ist auch in der Europäischen Union in Gefahr. Das zeigen Entwicklungen in Ungarn und bis vor kurzem auch in Polen. Herr Professor Obwexer, tut die Europäische Union genug, um die Rechtsstaatlichkeit zu schützen?
Weitgehend ja, denn die EU hat nur zwei Möglichkeiten, um die Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. Zum einen kann die Kommission vor dem Gerichtshof Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Da war sie etwas langsam bei Polen und Ungarn, hat dann aber den Schritt gesetzt und zunehmend solche Verfahren eingeleitet und sie auch alle gewonnen. Und die zweite Möglichkeit ist das sogenannte Rechtsstaatlichkeitsverfahren nach Artikel 7, das bis zur Aussetzung von Stimmrechten gehen kann. Aber dieses Verfahren setzt voraus, dass der Europäische Rat bei anhaltender und schwerwiegender Verletzung der Rechtsstaatlichkeit durch einen Mitgliedstaat einstimmig diese Verletzung feststellt, einstimmig ohne den betroffenen Mitgliedstaat. Und das ist bislang nicht gelungen, weil immer Polen Ungarn geschützt hat und umgekehrt Ungarn Polen. Und damit kam dieser einstimmige Beschluss des Europäischen Rates nie zustande.
Aber wie sieht's aus jetzt mit der neuen Regierung in Polen? Könnte es nicht sein, dass sie eine Regierung in Polen unter Tusk Ungarn nicht mehr schützen wird?
Doch, das kann politisch durchaus sein, dass dieser Schutz jetzt wegfällt. Aber ich sehe die Gefahr unter Anführungszeichen, dass allenfalls die Slowakei Ungarn schützen wird. Wenn kein anderer Mitgliedstaat mehr jetzt seine schützend ist eigentlich der falsche Begriff, aber den einstimmigen Beschluss verhindert, dann könnte das Verfahren Ungarn betreffen auch nach Artikel 7 weitergeführt werden. Aber ob das wirklich gelingt, da habe ich noch meine Zweifel.
Mhm. Es ist jetzt viel die Rede und die Umfragen deuten auch darauf hin, dass ein Rechtsruck in Brüssel stattfinden wird im Europäischen Parlament. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Lage der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union?
Kaum. Und zwar warum nicht? Ich habe schon gesagt, zum einen ist die Kommission als Hüterin der Verträge befugt und auch berechtigt, gegen Mitgliedstaaten vorzugehen, die die Rechtsstaatlichkeit verletzen. Da braucht sie das Europäische Parlament nicht. Und das zweite Verfahren, wo das Europäische Parlament schon braucht, das ist dieses Artikel 7-Verfahren. Das hat bisher schon nicht funktioniert. Und da könnte es passieren, dass wenn im Europäischen Rat ein einstimmiger Beschluss gefasst wird, dann das Europäische Parlament entsprechenden Sanktionen nicht zustimmt, weil Parteien am rechten Rand in der Lage sind, andere Parteien davon zu überzeugen, diesen Sanktionen nicht zuzustimmen. Das wäre die einzige Konsequenz, die sich für die Rechtsstaatlichkeit ergeben könnte. Aber diese Rechtsfolge ist, eine politische Konsequenz ist relativ gering. Erstens, weil ich nicht glaube, dass die entsprechende Mehrheit im Parlament erzielen oder die erforderliche Mehrheit verhindern können, so muss ich es nennen. Und zum Zweiten ist es bislang noch nie zu einem solchen Verfahren gekommen. Daher wird das Parlament wahrscheinlich auch in den nächsten 5 Jahren nicht in diese Situation kommen, einer Sanktion die Zustimmung erteilen zu sollen.
Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Ungarn weiterhin mitstimmen darf, dass das Stimmrecht nicht entzogen wird und dass sich zumindest da nicht viel ändert. Herr Professor Obwexer, vielen Dank für Ihre Expertise und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne.
Und nächste Woche spreche ich mit Amnesty International Generalsekretärin in Österreich, Shora Hashemi, über die Beziehungen der Europäischen Union mit Schurkenstaaten, also mit Diktatoren und Autokraten. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, Sie sind auch nächste Woche wieder dabei.
zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.